In unserem Thema Erneuerung in der Gemeinde legen wir großen Wert darauf, dass in der Gemeinde keine Erneuerung kommen kann, wenn es nicht beim Einzelnen Erneuerung gibt. Denn Gemeinde besteht aus einzelnen Christen und diese Christen bedürfen immer wieder der Erneuerung. Warum das notwendig ist, haben wir versucht in den letzten Tagen zu zeigen. Wir brauchen ab und zu Erneuerung in unserem Glaubensleben. Einmal, weil vom Körperlichen her wir geschwächt werden können. Wir brauchen körperliche und geistig-körperliche Kräfte, die Arbeit, die wir tun, die Umstände, in denen wir leben, können uns körperlich und seelisch angreifen. Das hat seine Auswirkung auf das geistliche Leben. Wir brauchen also der Erholung oder der Erneuerung im geistlichen Leben. Wir müssen wieder zu neuen Kräften kommen. Das muss nicht mit der Sünde zu tun haben. Das ist ein Grund der Erneuerung, dass wir in einem noch nicht grundsätzlich erneuerten Körper wohnen. Aber der zweite Grund, weshalb wir Erneuerung brauchen, ist die in uns wohnende Sünde. Die werden wir nie loswerden, obwohl es solche gibt, die meinen, wir würden, es könnte der Zeitpunkt kommen, wo sie mit der Wurzel aus unserem Wesen herausgerissen ist. So ein Erlebnis gibt es nicht nach dem Wort Gottes für uns als Christen, bevor Jesus Christus kommt. Von der Gegenwart, von der Möglichkeit der Versuchung, der Sünde, werden wir nicht frei, bis Jesus kommt oder bis wir nach dem Tode ihn sehen. Es braucht also immer wieder eine Erneuerung unserem Glaubensleben. Noch einige Verse für heute Morgen, die uns zeigen sollen, die Notwendigkeit der Erneuerung im Glaubensleben. Ich lese zwei bekannte Verse aus Offenbarung, Kapitel 2. Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Jesus Christus, der Verherrlichte, spricht hier zu Johannes, der diese Worte weitergeben soll an die Gemeinde Christi. Und Jesus sagt, und dieses gilt der Gemeinde in Ephesus, einer der wichtigsten, strategischsten Gemeinden im Neuen Testament. Übrigens, Strategie ist sehr wichtig im Neuen Testament. In Jerusalem haben wir die erste Gemeinde und in der Evangelisation in Judäa geht es von Jerusalem aus, geht das Evangelium von Jerusalem aus. Aber dann verlagert sich der Schwerpunkt der Evangelisation und der Mission auf oder nach Antiochia in Syrien. Und von dort gehen jetzt neue Impulse aus. Und später wird Ephesus zu einem neuen Zentrum und dann später Rom. Also Ephesus gehört während der neutestamentlichen Zeit zu den vier strategischen Gemeinden. Und zu dieser Gemeinde sagt Jesus ein sehr ernstes Wort gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Du ertrugst und du hast Ausdauer und meines Namens wegen hast du schwer gearbeitet und bist nicht müde geworden. Um Jesu Namen willen hat diese Gemeinde schwer gearbeitet. Es gibt mehrere Wörter für Arbeiten im Griechischen. Dieses Wort stammt von einem Wort, das schlagen bedeutet, Streiche geben. Das heißt, man hat gearbeitet bis zur Erschöpfung oder war bereit zu arbeiten bis zur Erschöpfung. So wie man erschöpft sein würde, wenn man Schläge bekommen hätte. Die Arbeit kann einen richtig schlauchen, sagt man, kann einen Schläge bereiten. Und diese Gemeinde war bereit, bis zur Erschöpfung für den Namen Jesu zu arbeiten. Aber die Gemeinde war nicht müde geworden, das heißt, sie hatte sich nicht zurückhalten lassen. Sie war bereit, dennoch weiterzuarbeiten und ließ nicht ab. Sie war bereit, sich nicht zurückzuhalten. In diesem Sinne war sie nicht müde geworden. Körperlich schon und geistlich vielleicht auch schon, aber sie ließen sich nicht abhalten. Sie hatten gearbeitet. Nun müssen wir uns vorstellen, eine Gemeinde, die so arbeitet, die bereit ist, die letzten Kräfte ranzugeben. So eine Gemeinde hat Jesus einen Vorwurf zu machen. Und zwar welchen Vorwurf? Vers 4. Jedoch habe ich wider dich, dass du deine erste Liebe verließest. Roy Hessium, den Gott viel gebraucht hat auf dem Gebiet der Erneuerung, hat uns einmal in Adelshofen gesagt, als er über diesen Text dort predigte. Roy Hessium, das Buch Das neue Erwachen dürfte bekannt sein. Und andere Bücher. Er sagte, die Liebe verlassen ist nicht etwas, das damit zu vergleichen ist, wie wir andere Dinge vergessen. Er sagt, er als Prediger kann seinen Hut vergessen. Und dann reißt er ab und dann hat er keinen Hut mehr. So verlässt man nicht die Liebe. Die vergisst man nicht irgendwo schuldloserweise. Sondern Liebe verlässt man als Schuld. Das ist etwas, woran man sich schuldig macht, wenn man nicht mehr liebt. Das ist nicht so ein Versagen, und ja, nun habe ich halt nicht mehr geliebt, aber was kann ich dafür, ja? Ich habe nicht mehr Liebe. Sondern Liebe ist etwas, das man bewusst verlässt. Nun muss man auch die Sprache der Bibel etwas kennen, und Liebe steht hier für eine Person, nämlich die Person der Liebe. Die erste Liebe kennen wir in der Sprache der menschlichen Liebe. Das ist die erste Person, die ein junger Mensch wirklich lieben lernt. Das ist eine Person. Und die erste Liebe im Glaubensleben ist Jesus Christus. Die Art der Liebe, mit der wir Jesus Christus lieben, ist die Liebe, die man oft hat, wenn man ganz neu zum Glauben gekommen ist. Es gibt Menschen, bei denen diese Liebe nicht so stark ist. Sie lernen Jesus Christus erst später in inniger Weise lieben. Die Liebe ist sehr schwach. Aber es gibt Christen, bei denen die Liebe sehr stark ist, wenn sie zum Glauben kommen, besonders wenn das Evangelium klar und lauter verkündet wurde und sie nun wirklich in ihrem Wesen sich öffneten. Das heißt nicht, dass diese mehr wiedergeboren sind oder besser bekehrt sind als andere. Es gibt nur ein Geborensein oder nicht ein Geborensein. Entweder wird man Christ oder man wird nicht Christ. Aber es gibt Menschen, die beim Wiedergeboren werden, sich mehr öffnen und mehr Kenntnisse haben, und die Liebe kann hier stärker schon von Anfang aufflammen. Und diese Christen in Ephesus hatten so eine Liebe gehabt. Paulus war ja dabei, als das Evangelium in Ephesus verkündet wurde. Und wie hat nicht der Heilige Geist dort wirken können in dieser Evangelisation, in dieser ersten Zeit der Verkündigung des Evangeliums? Ganz am Anfang war es so, dass Paulus ja auf einer Reise von Griechenland nach Palästina in Kleinasien anhielt, in Ephesus, und dort in einer Synagoge das Evangelium verkündete. Und die Juden in dieser Synagoge waren offen für das Evangelium. Und sie sagten, komm zurück. Und er konnte nicht bleiben und hat sich dann Mühe gegeben, wieder zurückzukommen. Er wollte schon früher nach Ephesus gehen, aber Gott hatte es ja nicht erlaubt. Davon erzählt Lukas in Apostelgeschichte 16. Aber jetzt war es soweit gewesen und er konnte halt nicht bleiben. Und auf einer weiteren Missionsreise hat er dann wieder Ephesus besucht. Und dort hat er einige Jahre gewirkt. Und das Evangelium ging in großen Sprüngen hinaus von Ephesus. Es blieb nicht in Ephesus. Diese jungen Christen waren eifrig. Und Lukas schreibt, während dieser Jahre der Evangelisation in Ephesus ging das Evangelium hinaus in ganz Asia, das heißt in diese römische Provinz Asia. Das waren also Christen, die blieben nicht in Ephesus, die gingen hinaus und evangelisierten. Da war Eifer, da war erste Liebe zu Jesus Christus. Aber nun hatten sie diese Liebe verlassen. Der Eifer war da, die Arbeit war da, die Tätigkeit war da, aber die Liebe zu Jesus Christus. Etwas hatte sich verlagert von der Vertikalen in die Horizontale. Und dies ist unsere Gefahr. Die Tätigkeit bleibt da, wie eine Maschine, die immer noch weiter arbeitet. Wir haben gelernt zu arbeiten, wir haben gelernt zu schwitzen, wir haben gelernt uns hinzugeben und das geht also weiter, die Arbeit geht weiter. Aber in unserem Innern ist eine Verlagerung, hat eine Verlagerung stattgefunden. Unser Augenmerk ist nicht mehr auf Jesus Christus gerichtet, sondern wir tun es vielleicht deshalb, weil wir Freude daran haben oder weil wir halt irdischen Eifer haben für die Sache oder aus einem anderen Grund. Und das ist etwas, wofür Jesus ein Recht hat, uns vorzuwerfen. Das ist Sünde. Und das ist die größte Sünde. Denn das erste Gebot lautet, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Und Jesus Christus ist unser Gott. Unser Gott und Herr, so sagt, nennt ihn Thomas, zu Recht. Und ihn nicht zu lieben, dennoch aber ihm zu dienen, ist auch eine Sünde. Man kann Gott ohne Liebe dienen. Und das ist ein nicht richtiger Gottesdienst. Und das ist Sünde. Und hier merken wir, dass wir Erneuerung brauchen. Auch bei schwerer Tätigkeit für Jesus Christus, wenn diese Liebe abgenommen hat, wenn wir ihn verlassen haben, in unserem Innern, unser Auge ihn verlassen hat, dann braucht es an dieser Stelle Erneuerung. Und hier müssen wir von Sünde sprechen, nicht nur von Schwäche. Von körperlicher Schwäche, von seelischer Schwäche. Dies ist Schuld. Und dafür hat Jesus das Recht, uns vorzuwerfen. Eine andere Stelle wäre Hebräer, Kapitel 12. Hebräer 12, die Verse 3 und 4. In Vers 1 wird der Christ aufgerufen zu laufen. Im Christenlauf wie ein Sportler im Wettlauf. Und er wird das in rechter Weise tun, wenn er sein Augenmerk auf Jesus gerichtet hat. Vers 2, auf den Jesus, der vor uns gelaufen ist und erduldet hat. Jetzt Vers 3 und 4. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Auf dass ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Ihr habt noch nicht wieder die Sünde ankämpfend bis aufs Blut widerstanden. So weit war es noch nicht gekommen. Also Mut. Das Schlimmste ist noch nicht da gewesen. Es könnte aber so weit kommen. Gott hat nicht versprochen, dass wir nicht bis aufs Blut leiden müssen. Das kann kommen. Und weil dieses Schlimmste noch nicht gekommen ist, sagt der Schreiber, solltet ihr Mut fassen, denn es könnten noch schlimmere Versuchungen kommen, noch schlimmere Prüfungen. Was würdet ihr dann tun? Der Prophet sagt, wenn du jetzt schon nicht bei dieser Anstrengung treu bleiben kannst deinem Gott, was wirst du tun, wenn du mit Pferden laufen musst? Das ist dein Bild. Jetzt als Mensch zu laufen, das ist schon schwer. Und wenn du von dir verlangt wirst, das Übernatürliche zu tun, was dann? Es gibt Situationen, wo wir wirklich auf die Probe gestellt werden. Wir hier in diesem Land, in unserer Situation, müssen nicht bis aufs Blut leiden. Aber es gibt Christen, die müssen das. Und wenn wir schon meinen, wir könnten nicht erdulden, was sollen die denn sagen? Wir haben übrigens in Vers 3 ein interessantes Wort, erdulden. Das griechische Wort hier bedeutet unter Schuss bleiben, unter Beschuss bleiben. Das Wort ist, kommt vom Krieg und wir haben vor uns einen Angriff, zum Beispiel auf eine Burg, wo von den Zinnen, von den Mauern aus auf die Angreifer geschossen wird. Und nun ruft der Offizier der angreifenden Truppen, Hypomone, das heißt, unter Beschuss bleiben, darunter bleiben, sagt er. Immer weiter, nicht nachgeben. Und dann kommt es so weit, dass sie die Burg dennoch einnehmen. Wir sind Kämpfer für Jesus Christus. Wir werden beschossen. Darüber schreibt Paulus in Epheser 6, wie das aussehen kann. Und nun sollen wir unter diesem Druck, in diesem Stress, darunter bleiben. Wir wollen ja weglaufen, nicht wahr? Warum wollen wir weglaufen? Weil wir nicht das Unangenehme mögen. Deshalb, wir wollen unser Leben retten. Wir haben Angst, wir werden sterben. Wir haben Angst, wir werden unsere Kräfte verlieren. Wir wollen das Angenehme, wir wollen nicht das Unangenehme. Und dann wollen wir weglaufen. Und dann sagt Jesus, nicht von hinten, sondern von vorn, denn er ist uns vorangegangen. Er hat so einen Widerspruch erduldet. Bleibe darunter, ich blieb darunter und ich bin bei dir und mit mir kannst du auch darunter bleiben. Aber in diesem Darunterbleiben kann einiges geschehen. Wenn wir unser Augenmerk nicht auf Jesus gerichtet halten, dann kann unsere Seele ermatten. Hier sehen wir die Spannung und der Schreiber sagt, es ist möglich, dass ein Christ in diesem Stress ermüden kann, ermatten kann. Und wenn das geschehen ist, das Augenmerk von Jesus weggerichtet worden ist und wir müde geworden ist, dann haben wir eine Situation, wo wir Erneuerung brauchen. Und jetzt muss jeder Christ sich finden und sagen, warum ist es? Und an der Stelle braucht er dann Erneuerung. Nachdem wir uns die Verse angesehen haben, die uns zeigen, dass Erneuerung oft möglich ist, und vielleicht kann jemand sagen, ja, das habe ich nicht nötig, ich weiß schon von meinem eigenen Glaubensleben, dass ich Erneuerung brauche, aber mir wenigstens hilft es, wenn ich von der Heiligen Schrift feststellen kann, dass meine Beobachtungen richtig sind. Ich möchte sie in der Heiligen Schrift begründet sehen. Und wir sollten uns auch nach der Heiligen Schrift ausrichten. Wir kommen noch einmal zurück zu Epheser 4, Vers 23 und 24, Versen, die wir gestern uns angesehen hatten, und wollen nun zweitens die Möglichkeit der Erneuerung uns anschauen. Es ist möglich, eine Erneuerung im Glaubensleben zu erleben. Der neu anzuziehende Mensch ist schon geschaffen worden, er kommt unter Stress, das alte Wesen ist auch noch da und will uns müde machen, aber es ist möglich, dass dieser neue Mensch erneuert werden kann und der alte Mensch abgelegt werden kann. Epheser 4, 23 und 24. Vers 22, die Epheser wurden gelehrt, 23, ständig verjüngt zu werden. Das Wort hier bedeutet jünger werden. Das wollen wir, wenn wir älter werden, nicht wahr? Wir bekamen Besuch von Missionaren aus Rhodesien und die Töchter erzählten gern über die Eltern und sagten, ja, es war so weit gekommen, dass Mama das graue Haar aus Papas Haar anfing auszureißen, als ein Haar grau geworden war. Aber das hört bald auf. Man kommt nicht nach und dann schließlich lässt man die Haare wachsen. Wir möchten gern jünger werden. Warum? Nun, wenn man jung ist, dann sind die Kräfte, die aufbauenden Kräfte da. Und die abbauenden Kräfte haben noch nicht zugenommen. Beide Kräfte sind da. Die aufbauenden und die abbauenden Kräfte mit der Geburt. Aber im ersten Teil unseres Lebens überwiegen die aufbauenden Kräfte. Aber dann kommt der Zenit, ja, und der Höhepunkt, und dann beginnt die Sonne sich zu neigen. Die Hebräer nannten das den ersten Untergang der Sonne. Und zwischen den Sonnenuntergängen hat man geopfert, das heißt in Mitte des Nachmittags, dann ist Jesus auch gestorben. Und wir erleben auch unseren Zenit, das heißt den Höhepunkt, und dann ist der erste Sonnenuntergang. Dann wissen wir, es geht jetzt Richtung Sonnenuntergang am Horizont. Und dann wünschen wir uns ein Zurück. Körperlich geht das nicht. Man versucht allerlei, man kann die abbauenden Kräfte abdämmen, man kann noch einiges retten, aber es geht dennoch, wenn auch mit langsameren Schritten, dennoch geht es vorwärts Richtung Tod. Geistlich aber ist es möglich, erneuert zu werden. Geistlich können wir im Hause Gottes grünen wie ein Palmbaum, sagt der Psalmist. Dort können wir ständig grün bleiben. Paulus sagt, das griechische Wort hier ist in der kontinuierlichen Gegenwartsform. Das heißt, ständig verjüngt zu werden. Das hatten die ephesischen Christen gelernt. Das war ihnen gesagt worden. Schade, wenn es nicht gesagt wird. Aber gut, wenn wir es dann auch später gesagt bekommen, wie man wieder jung werden kann, wie ein Adler und wieder aufschwingen kann. Die ephesischen Christen hatten das gelernt. Leider haben sie das nicht immer getan und die erste Liebe haben sie dennoch verlassen. Paulus ruft sie jetzt dazu auf, dass es dabei bleibt. Ständig erneuert, verjüngt zu werden vom Geiste eures Denksinnes her. Das heißt, die Erneuerung geschieht in unserem Geiste und dort in unserem Denken. Es kommt darauf an, wie ich denke. Ja, stimmt das? Ja, denn die Liebe ist eine Frage, wie denke ich über Jesus? Was heißt auf Jesus schauen? Auf Jesus schauen heißt an Jesus denken. An welchen Jesus? An den Jesus, der jetzt erhöht ist. Sie denken daran, wir denken daran, dass er vor Gott steht, dass er zwischen uns und Gott steht, dass er dort ist, um alle Gnadengüter Gottes mir mitzuteilen. Er ist der Vermittler der Gnadengüter Gottes. Deshalb darf ich über ihn, den Hohenpriester, zum Vater kommen und alles mir abholen, was ich brauche. Es ist genügend Gnade da für jede Situation. Aber nicht nur das, ich denke an den Christus der Vergangenheit, nicht nur an den heutigen. Der Hebräerschreiber sagt ja, wir sollen an den denken, der den Widerstand der Sünde erduldete. Also wir gehen zu den Evangelien, schauen ins Wort hinein und holen uns den Christus vor Augen, stellen uns den Christus vor Augen, der unter Pontius Pilatus gelitten hat. Und wir lassen uns wieder, versetzen uns wieder hinein in diese Leiden und sagen uns, ich folge diesem Christus nach. Ich muss auch bereit sein, solche Peitschhiebe auf mich zu nehmen von Sündern. Ich muss auch bereit sein, mich strafen zu lassen. Ich muss auch bereit sein, das Kreuz zu tragen. Ich muss auch bereit sein, diesen unteren Weg zu gehen und darunter zu bleiben. Wir schauen uns den Christus an. Dann schauen wir wieder zurück zu dem Christus, der auferstanden ist und gen Himmel gefahren ist. Und mit größerer Liebe, hoffentlich, denken wir an ihn. Es braucht ein Benutzen unseres Verstandes, unseres Denksinnes. Wir müssen darüber nachdenken. Und um darüber nachdenken zu können, brauchen wir die Verkündigung des Evangeliums, das heißt die Bibel. Dort ist es gesagt worden. Wir haben außerhalb der Bibel nur einige ganz kurze Hinweise auf den geschichtlichen Christus und keine Hinweise auf den gegenwärtigen Christus. Denn die Welt weiß nicht von diesem. Wir sind angewiesen auf diese Dokumente. Dass das zuverlässige Dokumente sind, das belegt uns die Geschichte im Gegensatz zu manchen sogenannten Akademikern, die uns diese Zuverlässigkeit anzweifeln lassen wollen. Ich kenne einen oder habe ein Tonband bekommen von einem lustrischen Professor in Amerika, der eine Zeit lang etwas Aufsehen erregte mit seiner Apologetik. Und er war auch in Kanada und hielt dort Vorträge an einigen Universitäten. Und es waren durchgreifende Vorträge in der Öffentlichkeit an der Universität. An einer Universität war ein Professor der alten Geisteswissenschaften, Philosophie und Altertumsforschung. Und er sagte, ich glaube nicht an Jesus Christus, aber ich wünsche, ich hätte solche zuverlässigen Dokumente für mein Fach, als man für neutestamentliche Forschung hat. Es ist nämlich so, dass man in der Literaturforschung die Frage stellt, wenn es um Zuverlässigkeit geht, wie groß ist der zeitliche Abstand zwischen dem Ereignis, um das es geht, und dem ältesten Bericht über dieses Ereignis. Je kleiner dieser Abstand ist, das heißt, je älter eine Handschrift, ein Bericht über das Ereignis, je zuverlässiger ist der Bericht über das Ereignis. So argumentiert man. Wir haben in keinem Fach in der ganzen Altertumsgeschichte Forschung solche guten Dokumente, wie wir es haben mit der Heiligen Schrift. Wir haben allerlei Dokumente aus der fast unmittelbaren Nähe der Ereignisse, aus frühen Jahrhunderten, ganz nahe an den Ereignissen, haben wir Dokumente. Man kann sich also darauf verlassen, wenn man sich auf menschliche Forschung verlassen will, dass wir es hier mit zuverlässigen Dokumenten zu tun haben. Und wenn wir nun in dieses Wort hineingehen, natürlich kommt ein anderer Faktor, und das ist der Heilige Geist, der uns vergewissert, dass es sich hier um die Wahrheit handelt. Calvin hat großen Wert auf dieses Zeugnis gelegt, das Zeugnis des Heiligen Geistes, und ihm ist es zu verdanken, dass wir diese Lehre vom Zeugnis des Heiligen Geistes in der Kirche Jesu Christi haben. Das Wort Gottes ist ein treuer Zeuge von den Ereignissen, und das belegt die Wissenschaft, und das sagt uns der Heilige Geist. Wir können also zum Wort Gottes gehen und dort lesen über unseren Herrn Jesus Christus. Und dort ist der Heilige Geist, der da in unserem Herzen wirkt und dann unsere Liebe zu diesem Jesus Christus, der an unserer Stelle gestorben ist, weckt und fördert, entflammt. Das ist Erneuerung. Und diese Möglichkeit haben wir. Paulus spricht von dieser Möglichkeit, wenn er sagt, ihr habt gelernt, verjüngt zu werden oder erneuert zu werden im Geiste eures Denksinnes und den ganz neuen Menschen anzuziehen, der nach Gott in Gerechtigkeit und Heiligkeit, die aus der Wahrheit kommt, geschaffen wurde. Eine andere Stelle ist Philipper Kapitel 2, Philipper Kapitel 2, Vers 12. Auch dieser Vers zeigt uns die Möglichkeit geistlicher Erneuerung. Philipper 2, 12. Darum, meine Geliebten, so wie ihr allezeit gehorchtet, denn hier spricht ein Apostel, der von Jesus Christus gesandt war, und wenn er spricht, dann ist das, wie wenn Jesus Christus selbst sprechen würde. So wie ihr allezeit gehorchtet, nicht allein, wenn ich zugegen war, jedoch jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, mit Furcht und Zittern, mit Selbstmisstrauen, bringt eure eigene Rettung zur Auswirkung. Hier sehen wir wieder,
dass es um etwas geht, das schon vorhanden ist. In Epheser 4, 23 und 24 sagt Paulus, es geht um die Erneuerung von etwas, das schon da ist. Der neue Mensch, den es zu erneuern gilt, der ist schon geschaffen, der ist schon in mir. Und hier sagt Paulus, das neue Leben, das ist schon in mir, die Rettung ist schon da, aber es braucht jetzt eine Auswirkung, es braucht eine Erneuerung. Und an dieser Erneuerung sollen wir, gehen mit Selbstmisstrauen, das heißt mit Zittern. Furcht heißt nicht, dass wir Angst haben müssen vor den Widerwärtigkeiten. Furcht heißt, dass wir keine Angst haben müssen vor den Widerwärtigkeiten, weil wir vor Gott uns fürchten. Diese Gottesfurcht ist heute eine Mangelware. Sie ist eine Mangelware in der Welt, aber dort, weil sie Mangelware in der Gemeinde ist. Wir sprechen nicht gern von Furcht, aber wir müssen davon sprechen. Und viele Christen denken, wir müssten Gott nicht mehr fürchten, weil wir ihn lieben. Man kann sehr schnell aus 1. Johannes zitieren, die Furcht oder die Liebe treibt die Furcht aus. Wenn wir so sprechen, dann sollten wir wenigstens eines wieder in Erinnerung rufen, dass wir in einer Zeit leben, wo man gelernt haben will, differenziert zu denken. Das heißt, differenziert denken heißt, Unterschiede machen können. Wir merken immer wieder, dass wenn wir die Heilige Schrift lesen, dass die Heilige Schrift eine Sprache führt, mit der wir nicht ganz fertig werden, weil wir heute so präzise geworden sind. Und die Heilige Schrift gebraucht Ausdrücke, die mal so gebraucht werden können. Und dann können wir etwas absolut werden. In unserer Zeit haben wir Uhren, wir haben Messungen, die sehr, sehr genau sind. Wenn ein Skiwettlauf da ist, dann misst man nicht nur die Sekunden, sondern die Sekundenteile und so weiter. Es ist sehr, sehr genau. Und wenn der Wissenschaftler im Labor ist und erforscht, dann wird bis ins Einzelne durchforscht. Man unterscheidet dies und das. Wir haben einen Freund, der hat bei BASF Farbenforschung betrieben. Und es war seine Aufgabe, neue Farben zu entwickeln. Und er hat uns diese Farben gezeigt. Ich konnte kaum den Unterschied feststellen zwischen diesen neuen Farben. Ich dachte, was für eine wunderbare Entdeckung, ja? Wunderbaren Anführungsstrichen. Also nur eine neue Schattierung? Nein, das war jetzt eine neue Entdeckung. Eine neue Farbe war tatsächlich kreiert worden. Die hatte es früher noch nie gegeben. Und dabei konnte ich kaum einen Unterschied feststellen zwischen diesem Rot und dem Rot. Wir lernen in unserer heutigen Zeit, Unterschiede zu machen. Gut, wenn wir schon so uns darauf pochen, dass wir Unterschiede machen können, dann wollen wir auch dieses Denken hineintragen, wenn wir die Heilige Schrift lesen, wollen unterscheiden und wollen nicht gleich kritisieren, wenn in der Heiligen Schrift auch Unterschiede gemacht werden. Wir müssen dann wirklich ehrlich sein. Und nun sagt spricht die Heilige Schrift von Furcht und Furcht. Und wir müssen der Heiligen Schrift nicht vorwerfen, dass sie sich widerspricht, wenn sie einen Unterschied macht zwischen Furcht und Furcht. Sie widerspricht sich nicht. Wenn Johannes sagt, die Liebe treibt die Furcht aus, dann meint er Furcht in einem gewissen Zusammenhang. Dann meint er nicht die ganze Furcht, wo immer sie gebraucht wird. Vielleicht haben Sie schon die sogenannten norwegischen Brüder angetroffen. Die machen solche Fehler. Zum Beispiel das Wort Fleisch. Wo immer Sie das Wort Fleisch antreffen im Neuen Testament, da muss es dasselbe bedeuten. Das ist konkordantes Denken. Das heißt, es muss immer dasselbe bedeuten. Und wenn Sie jetzt merken, das Fleisch muss jetzt getötet werden. Und dann lesen sie, Jesus hat im Fleisch gelebt. Aha, Jesus hat also auch kämpfen müssen gegen die Sünde. Der hat auch widerstreben müssen. Und dann denken sie, jetzt müssen sie so kämpfen, wie Jesus gekämpft hatte im Fleisch gegen die Sünde. Er hat auch siegt und wir können auch siegen, wenn wir es so machen wie Jesus. Da wird schon sehr subtilerweise der Schwerpunkt des Heils verlangt von Golgatha auf das Leben von Jesus Christus und dann zu uns über Imitation, über Nachahmung. Und so kommt es darauf aus, dass wir in unserer eigenen Kraft versuchen, so zu leben, wie Jesus lebte. Jesus wird so wie wir und wir können dann so wie er werden, wenn wir so kämpfen wie er. Und dann haben wir wieder eine neuheidnische Religion in christlichem Gewand. Wir müssen vorsichtig sein. Wir gebrauchen unsere Wörter heute in relativer Weise. Das heißt, wir fragen uns, in welcher Beziehung wird das Wort gebraucht? Dasselbe Wort. Und dann sagen wir, dann meine ich es so und dann meine ich es so. Zum Beispiel das Wort jetzt habe ich es nicht mehr. Anlage. Wenn ich das Wort fallen lasse und jetzt fragen würde, woran haben Sie gedacht, dann würden Sie wahrscheinlich an sehr Verschiedenes gedacht haben. Der eine an dies und der andere an das. Der eine würde vielleicht an eine Beilage im Brief denken und der andere an einen Park. Und jetzt zu sagen, dass das Wort dasselbe bedeutet, ist verheerend. Das ist Unsinn. Dasselbe Wort gebrauchen wir in verschiedenen Relationen. Deshalb sagen wir, wir brauchen es in verschiedenen Hinsichten. Einmal so, einmal so. Und das Wort Gesetz meint einmal dies und meint einmal das. Auch das Wort Furcht meint einmal dies und einmal das. Im Grunde geht es darum, wenn es um die Furcht Gottes geht, dass wir ihn so ansehen, wie er wirklich ist. In seiner Größe, in seiner Heiligkeit und so weiter. Das heißt, dass wir der Realität, der Wirklichkeit entsprechend über Gott denken. Und was ist die Wirklichkeit? Dass er groß ist und dass ich klein bin. Das ist die Wirklichkeit. Dass er heilig ist und ich unheilig ist. Dass er liebt und mich gerettet hat und ich ihn meinen Vater nennen darf. Das gehört auch zur Wirklichkeit. Aber das hebt nicht die Wirklichkeit auf, dass er immer noch größer ist als ich. Und dass ich ihn immer noch zu respektieren habe. Und dass er mein Herr ist. Und dass ich zu tun habe, was er sagt. Und dass ich Verantwortung ablegen werden muss für das, was ich hier getan habe. Auch wenn er mich liebt, ist er mein Herr. Und eines Tages werde ich Verantwortung ablegen müssen für das, was ich hier getan habe. Paulus sagt, wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist. Denn eines Tages wird das Ergebnis, das Wort, das heute gebraucht wird, im 2. Korinther 3, Vers 10, 5, Vers 10, ist ein Wort aus der Ernte, der Ertrag von dem, was wir hier getan haben, wird uns dort begegnen. Und dann wird es Frucht geben. Das ist die Wirklichkeit. Und jetzt muss ein Christ hier in diesem Leben, in Anbetracht dieser Wirklichkeit, dass Gott heilig ist, dass wir seine Knechte geworden sind, dass wir zu tun haben, was er sagt, dass wir ernst zu meinen haben, dass es um Ewigkeitsdinge geht in unserer Heiligung. Wir haben wirklichkeitsgemäß zu handeln. Das heißt, in Furcht zu handeln. Die ganze Wirklichkeit in Betracht ziehen, unserer Zeit und der Zukunft. Nicht etwas aus den Augen verlieren und dann zu zittern und zu denken, ja, man könnte versagen, man könnte nicht drankommen, man könnte etwas anderes erleben als das, was Gott haben will, dass ich erleben soll. Man könnte weniger Frucht haben, als man haben könnte. Man könnte daran schuld werden, dass andere Menschen in eine Ewigkeit gehen, ohne erlöst zu werden. Das ist eine Möglichkeit. Und wir sollten nun mit Furcht und Zittern daran gehen, unsere Rettung zur Auswirkung zu bringen. Nicht sie zu erwirken, nicht so. Wir können nichts dazu beitragen, dass wir errettet werden. Die Errettung haben wir. Wir sind gerettet. Da brauchen wir nicht Furcht zu haben, dass wir nicht errettet sind und wir noch etwas dazu beitragen müssen. Wir müssen nichts büßen, wir müssen nichts arbeiten, wir müssen nichts erreichen. Aber wir sollten Angst haben. Wir sollten uns davor fürchten, dass diese Rettung, diese Erlösung, dieses Gut, dieser Schatz, dieses ewige Leben nicht so zur Auswirkung kommen wird, wie es kommen, zur Auswirkung kommen könnte und sollte. Eine Liebe zu Jesus Christus, die ihn wirklich von ganzem Herzen liebt, wird sich fürchten, zu kurz zu kommen. Wird sich fürchten, nicht alles in die Waagschale geworfen zu haben für Jesus Christus. Es ist die Furcht, die aus der Liebe geboren wird, die die Wirklichkeit erkennt. Und dieser Vers zeigt uns, dass es möglich ist, dies zu erreichen, denn Vers 13, es ist Gott, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als das Wirken des Wohlgefälligen. Gott wirkt in uns und hier ist die Möglichkeit. Es ist möglich, dass wir nicht erneuert werden, aber es ist auch möglich, dass wir erneuert werden. Und deshalb das Augenmerk wieder auf Christus gerichtet zu richten und mit seinem Wollen und mit seinem Wirken rechnen. Und dann wird sein Heiliger Geist, der das Willen, der das Wollen und die Kraft Gottes ist, in mir neues Wollen und neues Wirken hervorbringen. Das sagen andere Texte. Paulus sagt es hier sehr gedrängt. Er ist es, der in uns wirkt. Wenn Sie das nicht feststellen, dann müssen Sie es im Glauben einfach annehmen. Dieser Vers oder die Wahrheit dieses Verses ist nicht davon abhängig, ob Sie oder ich das feststellen, dass es so ist. Verstehen Sie das? Sie mögen jetzt denken, ja, aber ich merke nicht, dass Gott in mir wirkt. Das brauchen Sie nicht zu merken. Gott wirkt dennoch bei Ihnen. Nehmen Sie auch Epheser 3, Vers 20 mit. Nach der Kraft, die in uns wirkt, Präsenz, Gegenwartszeit. Er wirkt jetzt in uns, er ist jetzt da. Wollen wir Ja sagen zu seinem Wirken? Wollen wir dieses Wirken in Anspruch nehmen? Wollen wir uns hingeben? Und dann werden wir die Frucht seines Wirkens sehen und vielleicht dennoch nicht sein Wirken selbst vermerken oder feststellen. Aber so wie der Wind bläst bei der Wiedergeburt und wir stellen nur die Wirkung fest, wir merken es auch vielleicht nicht, wir sehen den Heiligen Geist nicht, so ist auch sein Wirken in unserem Glaubensleben. Es ist im Glauben, dass wir es feststellen. Die Frucht, die kann man hinterher feststellen. Deshalb im Glauben dieses Wort annehmen, er wirkt in uns und dann kann die Erneuerung erfolgen. Hier wird uns also die Möglichkeit von Erneuerung gezeigt und ich will uns Mut machen, diese Wirklichkeit in Anspruch zu nehmen.